Jesus ist der Schlüssel. Mit der Bibel generell kann man fast alles rechtfertigen. Und die Bibel wurde genutzt, um einige der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte zu rechtfertigen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach die Bibel aufschlagen und mit dem Finger irgendwo drauf zeigen, sondern dass wir uns an Jesus orientieren. Jesus ist derjenige, der von sich sagen konnte, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. In meinem Handeln seht ihr das Handeln Gottes. Und im Vergleich zum Rest des Neuen Testaments, wo es immer sehr viel darum ging, wie präsentieren wir uns als Christen hier in der Umwelt, wie machen wir ein möglichst gutes Bild, wie machen wir gute Werbung für Jesus, wie passen wir uns auch an die Kultur hier in der Antike, eben nicht nur in Israel, sondern auch in den Städten, in den Ländern drumherum. Das waren Gedanken, die Jesus nicht hatte. Jesus hat so krass gegen seine Kultur verstoßen und so radikal mit diesen religiösen Gesetzen aufgeräumt, dass wir da ganz klar sehen können, es hat ihn nicht gekümmert. Jesus hat auf Gott geschaut und Jesus hat sich ganz pur vom Geist Gottes leiten lassen. Und deswegen sind die vier Evangelien, diese Bücher, in denen wir diese vier Berichte lesen über das, was Jesus getan und gesagt hat, deswegen sind die der absolute Kern, an dem wir uns nochmal ganz anders orientieren können, als wenn wir irgendwo das Alte Testament aufschlagen und da mit dem Finger drauf zeigen. Was war denn sein Thema? Was war denn das, worüber Jesus die ganze Zeit gesprochen hat? Viele Menschen haben ein Thema. Welches Thema hat diese Person? Klima? Schlager, sehr gut. Feminismus? Sehr gut. Dann Trump. Make America Great Again? Schon mal gehört, die Abkürzung ist MAGA. Das ist diese ganze Bewegung, für die Donald Trump steht. Welches Thema hatte Jesus Christus? Liebe? Menschen? Ewigkeit? Ja, das, was ich suche, ist noch nicht dabei. Weiter, weiter. Okay, Spoiler mal, das Reich Gottes. Ganz, ganz viel von dem, worüber Jesus gesprochen hat, ungefähr 30% von seinen Geschichten handeln von dem Reich Gottes. Und in seinen Taten wird das auch nochmal deutlich. Und wir als Christen verstehen unter Reich Gottes oft, Jesus spricht über den Himmel. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt hier. Es fängt jetzt an. Das ist so von der Sprache, die er benutzt, wie der Zug fährt jetzt gerade in den Bahnhof ein. Da ist er. Ihr könnt ihn schon sehen. Das Reich Gottes ist hier auf dieser Welt. Und man sieht es auch an den Themen, die Jesus anspricht. Das sind keine Themen für den Himmel. Das sind Alltagsthemen. Das sind Themen, die die Welt bewegen. Und es könnte jetzt sein, dass ihr während der Predigt immer wieder denkt, hat sie das gerade wirklich gesagt? Wenn wir die Welt auf den Kopf stellen, dann geht das oft gegen alles, was wir gelernt haben. Gegen alles, was wir kennen und denken und glauben zu wissen. Wer regiert diese Welt? Das hier ist ein Mittagessen bei einer Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Ist in den USA 2017 eine Gruppe, die an Gesetzen arbeitet zur Frauengesundheit, unter anderem Mutterschutz und so. Ein Investitionsgipfel Deutschland, September 2025. Ministerpräsidenten Deutschland, Oktober 2025. Wer regiert diese Welt? Millionäre. Im US-amerikanischen Kongress sind 50% der Menschen im Kongress sind Millionäre. Das hat nicht sehr viel mit dem Durchschnitt in der Bevölkerung zu tun. In Deutschland sind es nur ungefähr 20% im Bundestag, die Millionäre sind. Das sind die Menschen, die die Gesetze machen und die entscheiden, was gut für uns ist. Donald Trumps Vermögen hat sich übrigens verdoppelt seit Januar, seitdem er im Amt ist und auch das seiner Familie. Männer regieren die Welt. Die Situation in Deutschland ist ja eigentlich weltweit gesehen schon relativ gut. Und einige von euch haben das bestimmt schon mal gehört. Aber in deutschen Vorständen gibt es mehr Menschen, die Michael heißen, als Frauen. Und an den Bildern gerade auch aus der, wo es um Investitionen geht für unser Land, Investitionen für die Zukunft, die Ministerpräsidenten, das aktuelle Kabinett. Männer sind immer sehr, sehr weit in der Überzahl, auch in Deutschland noch. Das sind die Menschen, die unsere Gesetze machen. Ältere Menschen, viele von denen, die wir gesehen haben, waren grauhaarige Menschen. Das hat man ganz doll am Brexit gesehen in Großbritannien, was das bedeuten kann. Es waren die Älteren, die dafür gewählt haben, dass Großbritannien aus der EU austritt. Und die Jüngeren waren bei weitem dagegen und es hatte ganz schlimme wirtschaftliche Folgen für das Land und die haben sich dann noch lange nicht von erholt. Und westliche Länder regieren diese Welt und dominieren die Welt. Wir haben in den letzten Jahrhunderten uns alles unter den Nagel gerissen, was wir wollten. Wir haben Millionen von Menschen abgeschlachtet auf der ganzen Welt. Wir haben fremde Länder eingenommen. Wir haben Schätze geraubt. Wir haben Kulturen zerstört. Und es ist immer noch so. Im Reich Gottes ist alles umgekehrt. Alles, was wir hier in der Welt lernen, was für uns normal ist, womit wir uns abgefunden haben, was wir akzeptieren, hat Jesus nicht akzeptiert. Jesus hat unfassbar viel Zeit mit Menschen in Armut verbracht. Frauen, was für seine Kultur damals absolut unfassbar war und auch quasi, also gegen jede Regel. Jesus hat sehr viel Zeit mit Fremden verbracht, die nicht dazugehörten. Menschen mit der falschen Religion, kranke Menschen und auch mit Kindern. Und das ist etwas, was in der Zeit damals noch viel radikaler war, als es heutzutage ist. Über den Reichtum. Wer ist denn eigentlich reich? Und warum spricht Jesus so oft über die Gefahr des Reichtums? Ihr habt es schon sogar im Quiz gedacht, dass Jesus öfter mit den Reichen schimpft als mit den Gesetzeslehrern. Tut er nicht. Er schimpft noch öfter mit den geistlichen Führern als mit den Reichen. Und das muss was heißen, weil es gibt ungefähr 40 Stellen in den vier Evangelien, wo Jesus auf die Gefahr des Reichtums hinweist. Er redet viel, viel seltener zum Beispiel über sexuelle Sünde. Er sagt auch, die Huren und die Betrüger werden eher in den Himmel kommen als die Gesetzeslehrer. Die Systeme, die wir in unseren Köpfen haben, die sind bei Jesus zum Teil ganz anders, als wir oft denken. Wer ist denn eigentlich reich? Dieser Schnipsel ganz an der Seite beschreibt das Vermögen von 50% der Weltbevölkerung. Das daneben, der nächste kleine Schnipsel, war ungefähr das geschätzte Vermögen eines Bürgergeldempfängers, kann sehr schwanken. Diese 10 Blätter Klopapier, das mittlere Vermögen der Deutschen, wenn man die obersten 5% nicht mitrechnet. Warum das so ist, haben wir gerade an dem Kirchturm gesehen. 380 Mal übereinander, eine Person in Deutschland. Und dann diese Klopapierrolle mit 100 Blättern. Es gibt in Deutschland viele Vermögensmillionäre, die, wenn man alles zusammenrechnet, was sie besitzen, auf dieses Vermögen kommen. Das hier ist die globale Vermögensverteilung. Da ganz in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ihr seht diesen roten Balken. Ihr seht 10 kleine, also insgesamt 10 Balken. Das sind die ärmsten Zehntel bis hin zu dem reichsten Zehntel der Weltbevölkerung. Das Rote, was ihr seht, ist die Hälfte des Vermögens auf der ganzen Welt. Und es gehört 1% der Weltbevölkerung. Wir gehören zu dem obersten Zehntel, zu diesem allerletzten Balken. Das heißt, wenn Jesus über die Reichen spricht, dann redet er nicht von Oblängen. Jesus' Blick ist viel weiter. Alle Menschen auf dieser Welt sind Gottes Kinder. Ganz egal, wo sie leben, welche Hautfarbe sie haben, wo sie herkommen, was für eine Religion sie haben. Alle Menschen sind Gottes Kinder. Und das heißt dann auch automatisch, wir sind die Reichen. Und mit uns schimpft Jesus, denn er sagt, wie wollt ihr ins Reich Gottes kommen, wenn euer ganzer Wohlstand, euer Leben, euer Alltag, alles darauf basiert, Menschen in anderen Teilen der Welt auszubeuten und die Schöpfung auszubeuten. Merkt ihr das eigentlich? Wir können unser Leben, so wie wir es hier führen in Remels, nur so führen, auf diese Art und Weise, weil andere Menschen in anderen Teilen der Welt den Preis dafür bezahlen. Wir exportieren unseren Müll, vor allem in die Türkei und nach Südasien. Und es ist oft giftiger Müll und der wird nicht entsprechend entsorgt, da wird nichts mitgemacht, der wird irgendwo abgelegt neben irgendwelchen Wohngebieten und Kinder sterben an unserem Müll hier aus Deutschland. Um zum Beispiel Substanzen zu fördern, die uns helfen, Akkus zu machen für neue Smartphones, für Laptops, für E-Autos zum Teil, arbeiten Kinder unter schrecklichsten Bedingungen im Kongo. Die geben ihre Gesundheit auf, die geben ihr Leben auf für mein neues Handy. Eigentlich weiß ich das, aber ist mir das bewusst? Der CO2-Verbrauch, den wir hier in Europa veranstalten, was wir hier die letzten Jahrzehnte verbraucht haben, damit womit wir die Erde verschmutzt haben, führt dazu, dass in anderen Teilen der Welt Menschen nicht mehr leben können, weil sich das Klima dort so verändert hat, dass sie nichts mehr anbauen können. Die Temperaturen erreichen Kategorien, die wir uns gar nicht vorstellen können. Teile der Erde sind nicht mehr bewohnbar. Diese Menschen, die da leben, haben nichts dazu beigetragen. Die haben keinen CO2-Verbrauch zu verzeichnen. Es kommt alles von uns. Und wir zerstören die Schöpfung. Wir zerstören die Umwelt. Wir pumpen Müll in die Meere, in die Flüsse. Tiere sterben an unserem Plastik. Wir holzen alles ab. Und da, wo Menschen uns sagen, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, winken wir ab und unterstellen ihnen vielleicht, dass es Quatsch ist. Wir möchten alles billig haben, so billig wie möglich. Und damit fördern wir sklavenähnliche Verhältnisse in vielen Ländern auf der Welt. Das heißt, dass Menschen, auch Kinder, unfassbar viele Stunden arbeiten müssen am Tag, zum Teil 6 oder 7 Tage die Woche. Sie können ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Sie kommen nicht weiter in ihrem Leben. Sie sind im Prinzip wie Sklaven in diesem System gefangen. Und im Prinzip, wenn wir als Christen hier Sonntag stehen und Lobpreis machen, stehen wir mit unseren Füßen auf den Rücken anderer Menschen. Alles, was wir hier haben, wir fühlen uns wahnsinnig fromm. Und wir preisen Gott als Schöpfer. Und wir zerstören seine Schöpfung, ohne mit der Wimper zu zucken. Tun wir einfach. Wir wissen ganz genau, dass wir das tun, aber es stört uns nicht. Wir machen weiter. Wir singen vom Reich Gottes, aber wir sind nicht bereit, auf die kleinsten Dinge zu verzichten, damit es anderen Menschen besser geht. Nichts darf sich ändern. Wir rufen, Herr Jesus, du bist alles für mich. Aber wenn es dann um Entscheidungen geht, um die Zukunft für unser Land, dann steht die deutsche Wirtschaft immer über der Nächstenliebe. Wer ist unser Gott? Es ist zum Beispiel, zeigt sich an solchen Sachen wie dem Lieferkettengesetz. Man könnte dafür sorgen, dass Menschen in anderen Teilen der Welt, dass es ihnen besser geht. Dass sie sich leisten können, die Kinder zur Schule zu schicken. Dass wir dafür sorgen, dass die Menschen, die unsere Konsumgüter produzieren, dass sie da auch besser von leben können. Aber nein, was würde das mit der deutschen Wirtschaft tun? Könnte ja für uns alles teurer werden. Und es könnte sein, dass wir uns nicht mehr 2 Urlaube im Jahr leisten können, sondern nur noch einen. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, für euch Reiche wird es tatsächlich sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Weil unser Reichtum auf dem Elend aufbaut anderer Menschen, auf der Zerstörung der Erde aufbaut, auf Krankheiten, auf alles das, was wir über andere Länder, über andere Nationen, über andere Kulturen bringen. Wir alle wissen das. Wir leben in Deutschland. Seit Jahrzehnten wird über diese Systeme berichtet. Keiner von uns kann sagen, das habe ich noch nie gehört. Aber wir sind unfassbar gut darin, das zu ignorieren. Und ich schließe mich damit ein. Ich sage nicht ihr, sondern wir. Ich bin genauso Teil dessen. Und es ist eigentlich total krass, wenn wir da mal drüber nachdenken. Und ich möchte einfach, dass wir das verstehen. Und da wird es jetzt schon deutlich, dass ganz vieles, wo wir vielleicht Jesus immer richtig cool fanden und dachten, ja, er sagt mal Tacheles und spricht mal Schwarzbrot gegen die Bösen und sowas alles und gegen die schlimmen Pharisäer und so, die auch alle total doof waren. Und mittlerweile stelle ich immer mehr fest, eigentlich redet er mit mir. Und ich bin gar nicht auf der Seite, wo ich dachte, wo ich bin. Das ist die eine große Kluft auf der Welt. Die Kluft zwischen Arm und Reich. Die nächste große Kluft mit der wir immer wieder konfrontiert werden, ist die Kluft zwischen Frauen und Männern. Wir lesen hier ein Zitat. Ich muss mal schauen. Hier habe ich das. Gleichberechtigung ist ein Codewort für Frauenprivilegien. Männer werden systematisch benachteiligt, während Frauen sich als Opfer inszenieren. Das ist kein Zitat von Friedrich Merz von 1990, sondern ein aktuelles Zitat von einem christlichen Influencer, der sich Ketzer der Neuzeit nennt. Gerade im christlichen Kontext ist es gerade wieder total modern und es ist gerade so der Zeitgeist, zu vermitteln, dass diese Hierarchie zwischen Frauen und Männern Gott gewollt ist. Ganz viele, auch junge christliche InfluencerInnen, bringen das so rüber und sagen, wir sind die, die richtig hier zur Bibel stehen und sowas alles. Und sagen dann sowas. Und Johannes Hartel sagt zum Beispiel auch in seinem Buch Die Kunst, eine Frau zu lieben, bezeichnet er Frauen als zarte Likörgläschen und Männer als so kräftige Biergläser. Wer einmal bei einer Geburt dabei war oder mal eine von den Millionen von Frauen sieht, die alleine Kinder großziehen, alleinerziehend sind, oder mal eine Thai-Massage erlebt hat, der weiß, dass sogar die zarteste Frau eine unfassbare emotionale und körperliche Kraft entwickeln kann. Und uns vermittelt das gerade so, was Johannes Hartel sagt, Männer wären emotional stärker und Frauen bräuchten einfach mehr Schutz. Aber das ist nicht die Realität. Zwar unterscheidet sich die körperliche Voraussetzung bei Männern und Frauen natürlich, aber die Bereitschaft, sich körperlich einzusetzen, Schmerzen zu ertragen oder auch emotionale Kräfte zu entwickeln, davon können sich einige männliche Politiker echt noch eine Scheibe abschneiden. Und wir sehen zum Beispiel auch diese Jana Highholder, einige von euch kennen sie, die hat in einem Podcast gesagt, such dir einen Mann, der so gut ist, dass es sich lohnt, sich ihm unterzuordnen. Bei Jesus finden wir nicht eine einzige Stelle, wo er auf eine Hierarchie zwischen Männern und Frauen deutlich macht. Keiner. Es war in seiner Gesellschaft ganz normal. Es gibt aber zig Stellen, wo Jesus genau das Gegenteil tut, wo er immer wieder die Frauen aus dieser Gesellschaft, in der sie keine Rolle hatten, in der sie quasi Besitz ihrer Väter, ihrer Brüder, ihrer Männer waren, wo Jesus Frauen da rauszieht. Immer wieder, die Bibel ist voll davon, das Neue Testament ist voll davon. Und es geht schon los bei Maria. Jesus zerstört dieses hierarchische System zwischen Männern und Frauen schon, bevor er überhaupt geboren wird. Es beginnt mit einem Teenager-Mädchen, die vielleicht 15 oder 16 war und die Gott sich ausgesucht hat, um den Messias zur Welt zu bringen. Und der Engel, der ihr nun davon erzählt, der geht nicht zu ihrem Vater, er geht nicht zu ihren Brüdern, er geht noch nicht mal zu Josef. Er spricht mit Maria selbst über das, was passieren wird. Sie trifft die Entscheidung über ihren Körper. Sie hat die Verantwortung für ihr Leben. So geht das Ganze los. Es geht weiter mit Maria und Martha. Die beiden waren sehr, sehr enge Freundinnen von Jesus. Und bei einer Veranstaltung, er war oft dort zu Gast, bei einer Veranstaltung in dem Haus, da hat Jesus Maria ermutigt, nicht weiter mit in der Küche zu helfen und nicht weiter mit zu bedienen, sondern sich zu den Männern zu setzen, eine Schülerin zu werden, aus dieser Frauenrolle rauszugehen und rüber zu wechseln auf die andere Seite. Die Frau am Brunnen, haben wir vorhin schon gehört in dem Quiz. Das war, glaube ich, die einzige Frage, wo ein, sag ich jetzt mal, falsches Ergebnis rauskam. Im Johannesevangelium lesen wir, dass diese Frau die erste Person war, die missioniert hat. Die erste Person war, die Menschen zu Jesus geführt hat, die geistliche Leiterschaft über ihre Stadt übernommen hat. Sie war eine Frau. Sie lebte im verfeindeten Nachbarland. Sie hatte die falsche Religion. Und sie war schon mit dem fünften Mann zusammen. Wahrscheinlich ist sie weitergereicht worden, weil Frauen konnten sich damals gar nicht scheiden lassen. Das heißt, sie wurde weitergereicht. Sie war ein Opfer männlicher Gewalt gewesen. Und Jesus hat sie ausgewählt für voll die krasse Mission. Und als seine Freunde zurückkamen aus dem Dorf, waren die total geschockt. Die so, redest du mit der? Warum und worüber? Und haben es total in Frage gestellt. Es gab die kranke und einsame Frau, die an einer Krankheit litt, die dafür gesorgt hat, dass sie nicht mehr am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnte. Sie litt seit Jahren unter ganz schlimmen Menstruationsblutungen. Jesus ließ sich von ihr berühren. Menstruationsblut? Kein Problem. Ist in unserer Kultur noch ein Tabuthema. Jesus hat danach nicht mal die rituellen Reinigungen durchgeführt. Er hat sie einfach als Mensch gesehen. Er hat nicht mit ihr geschimpft, sie nicht an die Regeln erinnert. Kein einziges kritisches Wort. Prostituierte tauchten immer wieder bei Jesus auf. Er hat sie berührt, er hat mit ihnen Zeit verbracht. Wir lesen nicht eine einzige Stelle, wo er sie kritisiert hat, wo er sie beschimpft hat, wo er sie verurteilt hat. Und zum Schluss haben wir Maria Magdalena. Die Männer, die mit Jesus unterwegs waren, waren Kinder ihrer Zeit. Niemand sagt, dass sie das einfach akzeptiert haben und dass es für sie total cool war, dass Maria Magdalena nun die erste war, der Jesus sich gezeigt hat nach seiner Auferstehung, dass er sich entschieden hat, mit dieser Frau Zeit zu verbringen. Nicht mit Petrus, Johannes oder Jakobus oder sogar mit der ganzen Truppe. Ich kann mir total vorstellen, dass die echt enttäuscht waren. Wenn er schon sowas abzieht und hier wieder auftaucht und von den Toten aufersteht, dann geht er zu der? Ernsthaft jetzt? Und nochmal die Frage, wer von euch hat ein bisschen gezuckt, als ihr gesehen habt, dass Petrus von einem schwarzen Schauspieler dargestellt wird? Also ich definitiv. Ja, es gab schwarze Menschen in Israel damals. Ob einer der Jünger schwarz gewesen ist, wissen wir nicht. Und es ist auch egal. Es spielt keine Rolle. Aber da kommen wir zu diesem Punkt, zu dem nächsten Punkt. Wir und die anderen. Für uns Menschen gibt es uns Sicherheit und Kontrolle, wenn wir das Gefühl haben, zu den Guten zu gehören. Wenn es ganz klare Linien gibt, wenn wir mit Ängsten arbeiten können, mit Sündenböcken. Ich muss mich selber nicht hinterfragen. Ich kann ganz einfache Lösungen anbieten. Ich muss nicht großartig nachdenken. Es gibt ganz einfache Lösungen auf komplexe Fragen, wenn wir Sündenböcke haben. Die Lösung ist immer, die müssen weg. Ich muss mich auch nicht selbst hinterfragen. Ich muss mich nicht mit dem auseinandersetzen, was ich selber falsch mache. Unsere aktuelle Diskussion in Deutschland ist gerade, dass jemand versucht, uns zu vermitteln, alle braunen oder schwarzen Männer sind böse und nur braune und schwarze Männer sind böse. Dass aber in Deutschland jedes Jahr Tausende von Frauen, Mädchen und Jungen und deutschen Männern vergewaltigt und sexuell missbraucht werden, ist eine Tatsache. Das meiste passiert in den Familien, vor allem wenn es um Kinder geht. Christlichen deutschen Familien. Aber solange wir uns mit den Sündenböcken auseinandersetzen und sie da vorne hinstellen, müssen wir uns mit diesem Ding nicht auseinandersetzen. Wir können uns richtig, richtig gut fühlen. Und der letzte Punkt ist, ich darf in meiner Angst bleiben. Wenn ich mit Sündenböcken arbeite, dann darf ich ängstlich bleiben. Wir sehen hier dieses Bild, es geht einmal um Martin Luther King, der sagt, ich habe einen Traum. Dann gibt es da so einen anderen Politiker, der hat irgendwie so orangene Haut und orangene Haare und der sagt, ich habe einen Albtraum. Er arbeitet mit Ängsten. Und Ängste sind cool, weil man muss nichts tun, wenn man sich denen hingibt, dann vermehren die sich automatisch. Aber sich dagegen zu stellen, bedeutet Veränderung. Sich dagegen zu stellen, bedeutet Mut. Träume zu entwickeln, bedeutet Mut. Und Jesus zerstört dieses Weltbild so radikal, und er zeigt uns, dass es in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft und Religion gute und schlechte Menschen gibt. Und auch hier beginnt es schon, bevor er überhaupt zur Welt kommt. In der Weihnachtsgeschichte, wer sind die Guten? Wer sind diejenigen, die sich vom Geist Gottes führen lassen? Das sind die Ausländer mit der falschen Religion. Wer sind die Bösen, die von Hass und Gier getrieben sind? Das sind die israelischen geistlichen, weltlichen Führer. Und wenn wir da mal in die Bibel schauen, dann sehen wir von den 40 Königen, von den 40 israelischen Königen, Anführern, die da erwähnt werden, gibt es ungefähr eine Handvoll, die fast immer nach Gottes Willen gehandelt haben. Hier sehen wir nochmal ein Bild von der Weihnachtsgeschichte. Wir und die anderen, wir sind ganz fleißig darin, diese Linien zu malen und Jesus radiert sie weg. Und das ist mein letzter Punkt. Jesus benutzt die Feinde aus dem Nachbarland der Israelis als Vorbild. Und im Moment können wir uns wieder sehr gut vorstellen, wie radikal das war. Und nachdem Jesus mit Prostituierten abhing und Alkohol getrunken hat und noch viele andere Dinge verbrochen hat, war hier der Punkt erreicht, wo ganz bestimmt ganz viele gesagt haben, okay, hier bin ich raus. Aber wir sehen das. Wir sehen das, die Juden und Samariter, die wirklich seit Jahrhunderten einen Hass aufeinander hatten. Es gab terroristische Anschläge. Als Jesus ein Kind war, haben die Samariter einen Anschlag auf den Tempel in Jerusalem ausgeübt, indem sie Menschenknochen dort verteilt haben, um den Tempel zu entweihen. Und Jesus benutzt diese Menschen immer wieder als Vorbild für Nächstenliebe und Menschlichkeit, für Dankbarkeit. Gottes Geist wirkt in ihnen Mut und Hingabe. Und damit wollte Jesus ja nicht sagen, dass die Israelis schlechter sind, dass die Juden schlechter sind. Er wollte nur aufzeigen, in allen Kulturen, in allen Gruppen, in allen Gesellschaften, in allen Religionen gibt es gute und schlechte Menschen. Wenn wir uns das alles angucken, und wenn jetzt zum Beispiel der Ketzer der Neuzeit das hören würde, was ich heute sage, würde er sagen, nein, das ist viel zu viel Liebe. So viel Liebe gibt es dann auch bei Jesus nicht. Und das ist auch oft das, was die Kirche vermittelt. Halt, stopp, was soll ich jetzt damit? Also es ist jetzt ein bisschen too much. Also man muss ja irgendwo auch noch Grenzen setzen. Und irgendwo müssen wir uns ja von der Welt abgrenzen. Aber die Welt ist nicht das, was wir denken. Die Welt ist das, wo die Reichen regieren. Die Welt ist das, wo Männer regieren, Männer das Sagen haben. Die Welt ist das, wo die Alten regieren. Und die Welt ist das, wo wir uns gegen die Fremden stellen, gegen sie hetzen. Und die Welt ist das, dass wir andere Kulturen ausbeuten. Und ganz ehrlich, wenn wir Reich Gottes bauen wollten, wirklich ernsthaft, dann müssten wir eigentlich anfangen, das System zu zerstören. Und das ist das, was Jesus den Menschen gesagt hat. Jetzt könnt ihr vielleicht verstehen, warum er am Kreuz gelandet ist. Weil es so radikal war. Es war nicht nur, ihr müsst ein bisschen mehr vertrauen und lasst euch mal taufen und geht sonntags in die Kirche. Er hat das ganze System auf den Kopf gestellt. Und wir feiern jetzt den Lobpreis und ich weiß, das ist ein harter Schnitt, aber ich möchte euch wirklich einladen, beim Lobpreis euer Herz zu öffnen und Gott wirklich zu fragen, okay, krass Gott, das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Was möchtest du mir ganz persönlich dazu sagen? Was möchtest du mir mit auf den Weg geben? Und wo kann ich ein Teil des Reiches Gottes werden? Wo kann ich anfangen, dieses System zu crashen? Und wo kann ich anfangen, wirklich Reich Gottes aufzubauen? Ich übergebe an das Lobpreisteam.